Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle, die sich für kommunale Themen interessieren. Hier geht es um Hintergründe, um gute Ideen und um politische Einschätzungen. Heute sprechen wir über einen der größten Hebel für den Klimaschutz, die energetische Sanierung von Gebäuden und welche Rolle Kommunen dabei spielen. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks Junge BürgermeisterInnen und leite unser Berliner Büro. Bevor wir jetzt starten, ein Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Die Deutsche Glasfaser ist der führende Glasfaserversorger für den ländlichen und suburbanen Raum. Als privatwirtschaftlicher Anbieter und Pionier der Branche treibt das Unternehmen seit mehr als 10 Jahren den Glasfaserausbau in enger Kooperation mit Kommunen voran. Deutsche Glasfaser setzt dabei auf innovative Planungs- und Bauverfahren, strebt einen flächendeckenden Glasfaserausbau an und ermöglicht anbieteroffene Netze, die einen freien Wettbewerb ermöglichen. Mehr zur Deutschen Glasfaser erfahrt ihr unter deutsche-glasfaser.de/kommunen. Und von meiner Seite herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu unserem heutigen Thema. Für viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer scheint die energetische Sanierung voller Hürden zu sein. Das ist kompliziert, teuer und aufwendig. Dass es auch anders geht, zeigt ein innovatives Projekt aus Schorndorf. Dort können Bürgerinnen und Bürger mit nur wenigen Klicks selbst herausfinden, welche Sanierungsmaßnahmen für ihr Haus sinnvoll sind. Und das völlig kostenlos. Der digitale Gebäudesteckbrief gibt eine erste Einschätzung und macht so den Klimaschutz greifbar. Wie das funktioniert und welche Erfahrungen die Stadt Schorndorf damit gemacht hat, darüber sprechen wir heute mit Diana Gallego-Carrera, die die Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität der Stadt Schorndorf vertritt, und mit Matthias Schöttler, Gründer und Geschäftsführer der 5% GmbH aus Stuttgart. Schön, dass ihr beide da seid.
Ja, hallo, freue mich auch.
Vielen Dank für die Einladung, Henning.
Ja, ist auch ein spannendes Thema. Diana, fangen wir mal nicht mit Klimaschutz an, sondern mal mit deiner Stadt, mit Schorndorf. Was macht Schorndorf denn so besonders?
Ja, was macht Schorndorf besonders? Also ich finde, die Stadt hat sehr viel zu bieten für eine 40.000 Einwohnerstadt. Ist ja eher so eine mittelgroße Stadt. Aber wir haben zum Beispiel wunderschöne Weinberge rund um Schorndorf, wo man wirklich ganz toll spazieren kann, eine tolle Sicht auf die Umgebung hat. Wir haben ein Schwimmbad, welches wirklich über die Stadtgrenzen hinaus sehr bekannt ist, mit einem natürlichen See als Badesee, der durch Quellwasser gespeist wird. Und ich finde, es ist auch eine große Besonderheit in Schorndorf, dass wenn man die Stadt mit der Bahn besucht, dass man dann quasi, wenn man am Bahnhof ankommt, eigentlich schon mehr oder weniger direkt auf dem Marktplatz steht. Und der Marktplatz hat eine ganz, ganz tolle Fachwerkkulisse in der Altstadt. Und ich denke, es ist auch eine Besonderheit in Schorndorf, dass wir quasi die Stadt der kurzen Wege sind. Das heißt also, alle schönen und interessanten Orte in der Stadt sind sehr, sehr gut fußläufig zu erreichen. So gelangt man zum Beispiel in einen von unseren beiden Parks sehr, sehr schnell. Wir haben einen Schlosspark, einen Stadtpark. Wir haben auch viele kulturelle Angebote, wie zum Beispiel die Manufaktur, was ein toller Ort ist mit vielen Veranstaltungen und einem Kino. Aber für mich persönlich ist eigentlich das Highlight die Forscherfabrik, die wir in Schorndorf haben. Das ist ein Mitmachmuseum, in dem Kinder und alle junggebliebenen Erwachsenen an technischen und naturwissenschaftlichen Themen selbst ein bisschen rumexperimentieren und tüfteln können. Und eben genau in dieser Forscherfabrik wurde jetzt ganz neu vor 2 Wochen ein neuer Bereich eröffnet, die sogenannte Klimawelt. Das ist eben ein neuer Forscherbereich mit 4 tollen Experimentierstationen rund um das Thema Klima. Da kann man Kinder spielerisch erfahren lassen, was es mit dem Treibhausgaseffekt auf sich hat, was der Unterschied zwischen Klima und Wetter ist und auch in welchen Klimazonen Tiere leben. Also all das zusammen finde ich total klasse und ja. Ich denke, du siehst, Henning, Schorndorf hat viel zu bieten.
Sehr schön. Also Technik und auch Vermittlung von Technik ist für Schorndorf ganz wichtig. Das zielgruppengerechte Kommunizieren. Ich habe letztens gesehen, euer Oberbürgermeister hat ja sogar auf TikTok ein total lustiges Video gemacht. Das war zwar nicht über Klima, sondern wie funktioniert Kommunalpolitik, auch wenn er jetzt kein junger Oberbürgermeister ist, im Sinne des Netzwerks Junge Bürgermeister. War das ja dann auch schon mal was ganz Besonderes. Also auch offen für Neues in Schorndorf.
Ja, auf jeden Fall. Und dieses Video, was du gerade ansprichst, ist auch ein wahnsinniger Erfolg gewesen. Wir haben dafür sogar einen zweiten Platz in einem Wettbewerb des Staatsanzeigers bekommen. Also da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Und das Video hat tatsächlich schon doch auch nochmal, glaube ich, bundesweit tatsächlich bekannt gemacht.
Genau. Wer den ersten Platz hat, ein Bürgermeister aus dem Netzwerk Junge Bürgermeister gewonnen.
Deswegen ja, ja. Ich das. Sehr gut.
So.
Verschließt sich der Kreis.
Genau. Matthias, kommen wir mal zu dir. Geschäftsführer 5% GmbH. 5%, so kurz nach der Bundestagswahl könnte man ja irgendwie an die 5%-Hürde denken. Das ist aber wahrscheinlich nicht richtig, oder?
Ja, zum Teil ist es richtig. Also es geht natürlich nicht um Umfragewerte bei dem, was wir machen. Aber es geht grundsätzlich schon um eine Hürde und zwar um eine wichtige Hürde. Und zwar ist es so, dass wenn wir ja die Klimaschutzziele in Deutschland erreichen wollen, dass wir, was den Gebäudebestand angeht, eigentlich eine Sanierungsrate bräuchten von 3% plus. Die Studie, die das berechnet hat, die ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Und das Schlimme ist, dass wir gerade einen Trend sehen, der genau in gegenteilige Richtung geht. Also wir haben jetzt die letzten 2 Jahre, was die Sanierungsrate angeht, neue Tiefstwerte erreicht von unter 1%, von 0,7% in etwa. Und wir haben eben die Vision, dass wir mit unserer Lösung dazu beitragen, dass sich diese Sanierungsrate wieder erhöht, über 3% und möglichst auch mit den Kommunen, mit denen wir zusammenarbeiten, in Richtung 5%. Und das ist eben die Vision, dass wir da einige Kommunen auch über diese 5%-Hürde heben.
Ist das jetzt nur auf die Thematik sozusagen eine Sanierung der Gebäude, jetzt was Wärmedämmung und Energieversorgung betrifft? Oder ist das jetzt allgemein so eine Sanierungsquote, was man eben macht, weil halt nach, keine Ahnung, 20 Jahren dann halt ein Dach neu gedeckt werden muss? Oder?
Genau, also es geht um die gesamte Gebäudeaußenhülle in dem Fall. Und da ist es quasi so statistisch, dass die Gebäudeaußenhülle von Deutschland genommen würde. Und davon müssten wir im Schnitt eben diese über 3% jährlich sanieren. Und das schaffen wir eben im Moment bei weitem nicht und müssen da um Vielfaches schneller und besser werden. Und da ist eben so, wenn jetzt dann ein Gebäude das Dach neu saniert, dann ist es eben ein bestimmter Prozentsatz des Gebäudes an Außenhülle, was dann erneuert wurde. Und das fließt dann eben mit in die Statistik ein.
Okay, und da sind wir bei 0,7%.
Aktuell ja, leider.
Ja, da. Schorndorf hat das ambitionierte Ziel, bis 2035 klimaneutral zu sein. Jetzt weiß ich nicht, habt ihr für euch, für eure Kommune eine Prozentzahl? Seid ihr bei den 5 oder seid ihr noch eher in Richtung 0,7?
Mit Blick auf die Sanierungsrate? Mhm. Das habe ich tatsächlich nicht parat, diese Zahl. Aber ich gehe davon aus, dass Schorndorf ganz sicher nicht bei 5% ist. Da würden wir gerne hinkommen und da bewegen wir ja auch alle Hebel, die wir haben, um genau dorthin zu kommen. Aber aktuell sind wir sicherlich noch davon entfernt und sind auch ganz sicher nicht anders als der Bundesdurchschnitt. Das glaube ich nicht.
Ich habe mal ein bisschen auf der Webseite der Stadt geguckt und anders als es das bei anderen sind, ist das schon sehr prominent irgendwie auch aufgeführt, die Stabstelle Klimaschutz Mobilität. Ist da schon prominent vertreten, auch sehr, mit sehr umfangreichen Informationen. Da gibt es, glaube ich, nicht sehr viele Kommunen, die das sozusagen auch so aufbereiten. Es gibt sogar einen eigenen Newsletter. Wie wichtig ist das Thema Klimaschutz denn in der Stadt, in der Stadtbevölkerung?
Ja, also da hast du schon was ganz Wichtiges angesprochen. Klimaschutz ist bei uns tatsächlich ein Herzensthema. Und ich glaube auch, es ist nicht falsch, wenn ich sage, dass dieses Thema tatsächlich in der Stadt auch sehr, sehr wichtig ist. Es ist ein Thema für die Menschen in Schorndorf. Es ist aber natürlich so, dass die Meinungen geteilt sind. Also für manche ist es ein wichtiges Thema, was man vorantreiben muss, das Thema Klimaschutz. Und andere stehen dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber das ist ja auch legitim so. Was für uns wichtig ist bei der Farbstelle Klimaschutz und Mobilität ist, dass wir überhaupt erstmal mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diesem Thema ins Gespräch kommen. Und das hat auch vor allem 2 Gründe. Wir haben die Stabstelle Klimaschutz und Mobilität und eben auch dieses Ziel, was du gerade genannt hast, nämlich die Klimaneutralität 2035. Das Ganze haben wir ja in Schorndorf erst 2021 aufgezogen. Also der Gemeinderat hat 2021 die Klimaneutralität 2035 beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir aber noch gar nicht de facto, wie viele Treibhausgase entstehen denn eigentlich in Schorndorf. Wir haben uns also wirklich nochmal von Grund auf an das Thema erstmal angesetzt und haben geschaut, wie viele Treibhausgase entstehen die denn und wo entstehen die. Und da haben wir dann gemerkt, der größte Teil der Treibhausgase in Schorndorf entstehen in den Privathaushalten, nämlich ungefähr 38%. Das heißt also, für uns war klar, wir müssen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, dieses Thema Klimaschutz wirklich präsent halten. Unsere Aufgabe sehen wir darin, die Bürgerinnen und Bürger, soweit wie es geht, eben auch darin zu unterstützen, Klimaschutz voranzubringen. Und deswegen, ja, dieses Thema ist bei uns präsent in ganz unterschiedlichen Facetten. Wir selber von der Schwerpstelle sind auch sehr bemüht, unsere Webseite immer wirklich aktuell zu halten, viele, viele Angebote an die Bürgerinnen und Bürger zu machen, um mit uns ins Gespräch zu kommen, Klimahandlungen aktiv gemeinsam umzusetzen und unsere Unterstützungsangebote anzunehmen. Und das liegt ja auch daran, dass Klimaschutz ist ja auch ein Querschnittsthema. Das heißt also, wir als Verwaltung komplett klar, dass wir das ganz alleine nicht für die Gesamtstadt hinbekommen. Wir brauchen die Bürgerinnen und Bürger, wir brauchen die Unternehmen und die Politik. Keine dieser Akteursgruppen, die ich gerade genannt habe, kann das Thema Klimaschutz alleine voranbringen. Man muss es gemeinsam anpacken, sich gegenseitig unterstützen und nur so wird's gehen und genau so machen wir das auch in Schorndorf.
Du hast bei dem Interview gesagt, wenn es um Sanierung geht, würden rund 80% der Menschen an der Informationsbeschaffung scheitern. Und da genau setzt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dieser Gebäudesteckbrief an. Wie kam denn die Idee überhaupt zu diesem Steckbrief, Matthias? Wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt selber auch mal versucht, ein Gebäude zu sanieren und habt seid verzweifelt, weil ihr nicht wusstet, wo ihr die Sachen herkriegt? Oder wo kommt die Idee her?
Ja, das wäre eine schöne Geschichte, ne? Also ja genau, jedes Startup hat ja immer so eine Gründungsgeschichte. Bei uns, genau, sieht die ein bisschen anders aus. Und zwar ist sie begründet in der Hochschule für Technik in Stuttgart. Die Hochschule hat einen klaren Fokus auf den Bereich Gebäude und Bau im Allgemeinen, Stadtentwicklung und ist da auch sehr stark im Forschungsbereich. Und ich war an der Hochschule angestellt, um eben das Thema Startups und Gründungen voranzutreiben und auch den Transfer aus der Forschung zu beschleunigen. Und da kamen eines Tages meine zwei Mitgründerinnen, die Sarina Hötzel und Sally Köhler, auf mich zu und sagten, hey, wir haben hier in der Forschung ein sehr spannendes Tool, das jetzt schon über 10 Jahre entwickelt wurde. Und mit dem Tool sind wir in der Lage, zu jedem Wohngebäude in Deutschland auf Basis von öffentlich verfügbaren Daten eine Erstaussage zum energetischen Zustand zu treffen und zum PV-Potenzial und zu Möglichkeiten, die sich energetisch bieten. Und da habe ich gesagt, hey, das klingt ja total spannend. Und bei dem, was gerade Hauseigentümer beschäftigt, was auch die Politik und was Kommunen beschäftigt, wo das eben ein großes Thema ist, das war so der Verdacht zunächst mal, da müssen wir schauen, inwieweit das weiterhelfen kann, Probleme zu lösen. Und so sind wir dann eigentlich auch losgelaufen, alle erstmal nebenberuflich die ersten 1,5 Jahre und haben ganz viel mit Handwerkern, mit Kommunen, mit Eigentümern gesprochen und haben eben versucht zu verstehen, wo liegen die Herausforderungen? Was sind die Probleme? Warum steht die Sanierungsquote eben oder die Sanierungsrate da, wo sie gerade ist? Und haben dann relativ schnell eigentlich rausgefunden, dass es schon mit Informationsbeschaffung, dass es ein Punkt ist und dass teilweise die Hürden, um in den Prozess der energetischen Sanierung zu starten, gerade zu Beginn zu hoch sind. Also das fängt schon an mit, ja, teilweise Abneigung, sich mit den ganzen technischen Details auseinanderzusetzen, was auch nachvollziehbar ist. Aber auch, dass ich ja mir erstmal einen Termin machen muss beim Energieberater, dass das de facto Geld kostet. Und ja, dass viele einfach diesen Einstieg nicht finden. Und da hatten wir eben die Idee, da etwas vorzuschalten mit diesen energetischen Gebäudesteckbriefen und so den Einstieg zu erleichtern und das im Zusammenspiel mit Kommunen. Und genau, haben dann mit verschiedenen Kommunen gesprochen, unter anderem mit Schorndorf. Und Schorndorf war tatsächlich die erste Kommune, die dann auch gesagt hat, hey, wir finden das so gut, dass wir das mit euch ausprobieren wollen. Und genau, so haben sie uns beauftragt und dann nahm die Geschichte seinen Lauf.
Sehr schön. Und was genau unterscheidet diesen Steckbrief jetzt von dem Energiepass, den ja auch jedes Gebäude haben muss? Also jetzt nicht jedes, aber also wenn man es verkauft oder vermietet, dann muss es auf jeden Fall sein. Also ich glaube, selbstgenutzte Eigenheime brauchen erstmal keinen, wenn man es nicht verkaufen will, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe.
Genau, richtig.
Aber was ist jetzt der Unterschied? Also ich hatte das letztens für mein Elternhaus gemacht und das war auch irgendwie ein Online-Portal und da musste ich irgendwie dann wie viel Zimmer und wie viel Quadratmeter und wie viel Außenwand und so weiter eingeben und dann habe ich das Ding gekriegt, hat, weiß ich gar nicht mehr, 60 Euro gekostet und ja, hat das jetzt einen Mehrwert? Weiß ich jetzt nicht. Oder wäre euers besser?
Ja, ist die Frage. Ich glaube, die Phase, in der man sich jeweils mit den einzelnen Sachen beschäftigt, ist eine andere im insgesamten Prozess. Aber ich glaube, grundsätzlich ist wichtig, die Sachen auch zu unterscheiden und auch zu sagen, dass unser Steckbrief jetzt weder den Energieausweis, von dem du sprichst, noch den ISFP, also den individuellen Sanierungsfahrplan, den dann in der Regel Energieberater ausstellen, ersetzt, sondern vielmehr ist es das, was ich eben angedeutet habe, eine Erstinformation, die hilft einzuschätzen, wo stehe ich mit meinem Gebäude und welche Maßnahmen sind für mein Gebäude relevant, was kosten die, was bringen die mir und welche Förderung gibt es auch dafür. Und das Ziel der Steckbriefe ist dann eigentlich, dass Leute den Weg einfacher finden zum Energieberater zum Beispiel, um dann nochmal tiefer reinzuschauen. Wenn wir es jetzt mit dem Energieausweis vergleichen, genau, dann kommt es ein bisschen drauf an. Der Energieausweis kann ja einmal auf Verbrauchsdaten erstellt werden oder eben nach Bedarfen. Das wäre dann ähnlich, wie wir es machen. Bei uns ist es einfach so, dass einfach sehr viele Informationen auf Basis von unserem System schon vorliegen und man die eben nicht händisch in irgendwelchen Unterlagen zusammensuchen muss und dann eingeben muss. Genau, ich glaube, das ist so der größte Unterschied. Und der Energiesteckbrief dient eben auch nicht dazu, diese gesetzlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen. Also beispielsweise beim Gebäudeverkauf oder aber auch, wenn ich jetzt für Sanierungsmaßnahmen Förderungen bekommen möchte, dann brauche ich wiederum diesen individuellen Sanierungsfahrplan.
Okay. Schondorf war Kunde Nummer 1, wenn ich das jetzt also richtig zusammenfasse. Warum habt ihr euch dafür entschieden, sozusagen da auch Pilotkommune zu werden? Was hat euch da überzeugt? Weil das ist ja dann schon auch, man guckt ja als Kommune auch, wo hat das schon mal funktioniert? Und das konntet ihr ja jetzt nicht.
Nein, das konnten wir nicht. Aber tatsächlich gab es eigentlich drei Impulse, die für uns ganz wichtig waren. Ich habe das auch schon so ein klein bisschen anklingen lassen. Also zum einen war für uns klar, die meisten Treibhausgase entstehen eben bei der Bürgerschaft im Privathaushalt. Punkt. Das ist de facto so. Und darauf anschließend war für uns dann der nächste Schritt zu überlegen, wie kommen wir an diese Bürger ran und in das Gespräch und wie können wir vor allem die Bürgerinnen und Bürger so unterstützen, dass wir ihnen eine ganz leichte Hilfestellung an die Hand geben können und dass sie auch einfach ganz schnell und intuitiv Zugriff auf Informationen haben. Vorhin wurde auch schon angesprochen, es ist so ein Übermaß an Informationen. Wenn man anfängt zu googeln und dann das Schlagwort energetische Sanierung hereingibt, dann merkt man einfach, da gibt es so viele unterschiedliche Informationen, man findet sich nicht zurecht und eigentlich bricht man dann auch irgendwann mal ab und es wird sehr, sehr kompliziert. Und unser Anliegen war einfach, wir wollten gerne etwas entwickeln, wo wir sagen können, alle Informationen sind für die Bürgerinnen und Bürger mit Blick auf die energetische Sanierung mit ganz wenig Aufwand abrufbar und greifbar. Und zwar zu einem Zeitpunkt, der den Bürgerinnen und Bürgern passt. Und weißt du, da habe ich so immer den berufstätigen Menschen im Kopf gehabt, der unter der Woche einfach abgehetzt ist, gestresst ist, der keine Lust hat, abends dann noch irgendwie lang rumzusuchen oder aufwendig Termine direkt beim Energieberater ausmachen zu müssen. Sondern ich habe dann immer gedacht, Mensch, es bräuchte doch eigentlich so ein Tool, was man zum Beispiel samstagabends ganz gemütlich auf der Couch mit einem Gläschen Wein vielleicht in der Hand auch mal durchspielen kann und wo man sich verschiedene Szenarien für sein eigenes Haus ausgeben lassen kann und gucken kann, Mensch, was passiert eigentlich mit meinem Energieverbrauch, wenn ich die Heizung austausche? Was passiert, wenn ich eine Volldämmung mache? Was passiert, wenn ich nur das Dach dämme? Also diesen spielerischen Zugang, der einfach sehr, sehr intuitiv auch über dieses Tool ist, leicht und unkompliziert und vor allem zu einem Zeitpunkt, der für den Bürger und die Bürgerin und nicht nach festen.
Mehr so ein IKEA-Küchenplaner nur für energetische Sanierung. Da kann man ja auch immer schön rumspielen, ohne dass man große Ahnung davon hat.
Und man hat dann seine individuellen Bedürfnisse und das, was gerade eben angesprochen wurde, nämlich zum Beispiel dieser Gang zum Energieberater, den bieten wir ja auch an. Wir haben eine Kooperation in Schondorf mit der Energieagentur Rems-Murr. Und das ist jetzt eben total spannend, weil wir dreimal im Monat den Bürgerinnen und Bürgern sagen, so, jetzt könnt ihr ins Rathaus kommen, in unsere Verwaltung stellen Da warten die Energieberater auf euch und ihr müsst einen Termin ausmachen, dann kriegt ihr eine persönliche Beratung. Und wir merken, wir sind mit diesen Energieberatern im Gespräch und wir merken, dass sich jetzt, seitdem wir dieses Tool haben, diese Gebäudescheckbriefe haben, dass sich tatsächlich die Beratung ganz verändert hat. Also jetzt auf einmal kommen die Bürger zu den Energieberatern und sagen, ich habe dieses Tool schon ausprobiert, ich weiß eigentlich schon, was ich machen möchte. Jetzt beraten Sie mich nur noch auf diesen einzelnen Aspekt, der mich interessiert. Mhm. Also die Menschen sind jetzt viel zielgerichteter, wenn sie in die Beratung kommen. Und das ist ein ganz toller Synergieeffekt, den wir tatsächlich am Anfang so noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Aber da merkt man, dass diese allgemeine Informationsbeschaffung und dieses Bummspielen mit verschiedenen Szenarien über den Gebäudesteckbrief, dass das am Ende dazu führt, dass die Menschen wissen, okay, jetzt weiß ich, was ich sanieren möchte. Jetzt gehe ich noch zum Energieberater und lasse mich dort nochmal ganz spezifisch auf mein individuelles Bedürfnis, auf die Fördermöglichkeiten, was auch immer, hinberaten. Und das ist toll, das läuft jetzt sehr schön ineinander. Und das war auch für uns der Aufhänger, den Menschen zu sagen, hier habt ihr was ganz Leichtes, Simples, wo ihr eure ersten Informationen bekommt. Und wenn ihr dann Interesse habt und vertieft einschalten wollt, dann kommt doch mit euren Informationen zum Energieberater.
Mhm. Genau. Ganz kurz, wenn ich noch ergänzen darf, das ist nämlich ein ganz wichtiger Bestandteil und das unterscheidet eben dann auch den Steckbrief, den Gebäudesteckbrief von anderen Tools, die es so gibt, dass wir das wirklich in die Angebote der Kommune auch integrieren. Das heißt, im Steckbrief finde ich unter der Rubrik Nächste Schritte Verlinkungen zu Angeboten, die die Kommune oder die auch regional teilweise verfügbar sind und kann dann eben auswählen, okay, was nehme ich davon jetzt in Anspruch? Und so befruchten sich die Sachen dann auch gegenseitig und das ist eben das Ziel des Ganzen.
Mhm. Vielleicht noch ein Gedanken, der mir da jetzt kam. Was für eine Rolle hat denn so diese ganzen Diskussionen, auch Fake News und Ähnliches, die ja gerade in diesem Thema, in diesem Themenkomplex auch immer gerne unterwegs sind, von wegen Dämmung, die dann irgendwie jahrhundertelang als Sondermüll und so weiter. Ist die Glaubwürdigkeit von dem Gebäudesteckbrief dann gegeben oder kann das dazu beitragen, dass die Leute sozusagen mehr Vertrauen auch wieder in dieses Thema gewinnen? Oder was hat der Heizhammer sozusagen dann die Diskussion, was haben die auch mit, ich vermute mal, die 0,7% kommen da auch unter anderem auch daher, dass die Leute einfach so verunsichert sind, dass sie sagen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was richtig ist. Kann da der Gebäudesteckbrief auch dazu wieder zu einer Versachlichung beitragen? Oder ist das dann so, dass einfach sagt, auch was ihr da macht, das ist ja, das glaube ich euch einfach nicht, was daraus kommt? Was ist da die Erfahrung?
Ja, ich glaube, das, was du ansprichst, dieses Vertrauen in Lösungen und vor allem auch eine Antwort zu finden auf diese allgemeine Verunsicherung, die Diana ja auch angesprochen hat, ist erstmal ganz wichtig. Und was wir feststellen und warum wir uns auch dazu entschieden haben, mit Kommunen zusammenzuarbeiten, dass Kommunen ja immer erstmal auch ein neutraler Partner sind, dem man vielleicht auch erstmal eher glaubt aus Bürgersicht, als wenn wir jetzt ein privater Anbieter wären, der versucht, einzelnen Haushalten etwas zu verkaufen. Deswegen finde ich, da hat die Kommune eine ganz wichtige Rolle, dass sie eben diese Neutralität sicherstellt. Und dass eben dann auch über die Plattform ja Angebote, also weiterführende Angebote gemacht werden, die eben geprüft sind sozusagen und die ja auch guten Gewissens weiterempfohlen werden können.
Mhm. Und vielleicht lass mal einmal kurz einhaken. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr könntet das ja theoretisch, hättet ihr euch ja auch entscheiden können zu sagen, ihr macht einfach ein Online-Portal und da kann man sich dann für 29,95 Euro sozusagen, dann wir das auch irgendwie als Einzelner angucken und ohne das über die Kommune laufen zu lassen. Wo kommen denn jetzt die nötigen Daten für diesen ganzen Steckbrief her? Sind das dann auch kommunale Daten oder sind das einfach nur komplett öffentlich zugängliche? Was fließt da alles rein?
Ja, genau, es sind Zusammenspielen aus mehreren Datenquellen. Grundsätzlich, das Tool arbeitet mit 3D-Gebäudemodellen, die sind bundesweit verfügbar und die holen wir uns von den Landesgeoämtern und speisen die ein in das Tool und reichern die dann an mit weiteren Daten, also beispielsweise Wetterdaten, aber auch von den Kommunen Informationen, zum Beispiel aus Bebauungsplänen. Und dann haben wir eben weitere Datenbanken im Hintergrund, die dann eben Informationen geben zu Baualtersklassen etc. Und das wird dann alles miteinander kombiniert und daraus entsteht diese Erstaussage. Und dann ist aber ganz wichtig, dass eben die Eigentümer auch nochmal Informationen mit in das System eingeben können. Also beispielsweise habe ich vor 10 Jahren vielleicht schon mal die Fenster ausgetauscht oder habe ich das Dach erneuert? Und was ist eigentlich mein aktueller Energieträger? Also wie heize ich aktuell? Das sind natürlich wichtige Informationen, die auch so aus Datenschutzgründen öffentlich nicht verfügbar sind, was gut so ist. Und die kann der Gebäudeeigentümer dann eben eingeben, kann die Berechnung machen. Diese Informationen speichern wir auch nicht, sondern die sind dann rein für die Berechnung des Eigentümers notwendig. Und so entsteht dann eben ein Gebäudesteckbrief, der verschiedene Datenquellen miteinander vermengt und zu aussagekräftigen Ergebnissen kommen, die dann eben die Entscheidung ja durchaus einfacher machen können für energetische Maßnahmen.
Okay. Wie sieht es denn aus, Diana, als ihr sozusagen das angefangen habt, auch bei euch, also ne, das kann man ja wahrscheinlich auch bei euch über die Webseite sozusagen dann auch abrufen. Hat das so funktioniert? Also ne, nochmal Kunde 1, da gibt es ja dann manchmal auch Kinderkrankheiten. Was hat denn nicht so geklappt? Oder was?
Also da muss ich tatsächlich sagen, also ich hatte von Anfang an eigentlich so ein bisschen den Eindruck, dass wir so sind wie ja Topf sucht Deckel und das hat perfekt gepasst. Also muss ich wirklich sagen, wir hatten von Anfang an ein sehr großes Vertrauen in das Team von 5%. Und wir wurden auch nicht enttäuscht. Und wichtig war natürlich auch für mich, dass unser Oberbürgermeister, Herr Hornickel, hinter dem ganzen Thema steht und das Projekt wirklich von Anfang an unterstützt hat. Und da bin ich auch extrem dankbar, dass er das gemacht hat. Das heißt also, wir hatten eigentlich wirklich ich kann mich nicht erinnern, dass wir so richtige typische Kinderkrankheiten hatten. Die Menschen haben am Anfang sich gemeldet, sie hatten Fragen, genau dieser Aspekt, der gerade auch angesprochen wurde, dieses Thema, ja, wo habt ihr dann die Daten von meinem Haus her? Das waren solche Dinge, die haben wir dann versucht zu erklären und dann war das auch immer relativ schnell ausgeräumt. Aber dass etwas nicht funktioniert hätte oder nochmal angepasst hätte werden müssen, hatten wir zumindest nicht in der Form, wie man es jetzt kennt, als Kinderkrankheit.
Ja, oft ist ja so, dass so Startups haben wir von ne, ganz viel Elan und ganz viel neue Ideen und so weiter. Was sie nicht so haben, ist Verwaltungserfahrung, nenne ich es jetzt mal ganz neutral. Da. Auch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten eines Startups und einer Kommunalverwaltung könnten ja manchmal auch Reibung erzeugen, nenne ich es mal neutral. Gab es da Punkte oder einfach das, ne, dass da einfach zwei Welten aufeinanderprallen? Das sagt, man kommt ja jetzt nicht spontan bei einer Kommunalverwaltung auf dieselben Attribute wie bei einem Startup.
Aber ich glaube, da war es eben auch einfach gut. Also ich muss sagen, zu mir persönlich, ich bin keine typische Verwaltungsperson. Ich bin selber erst vor wenigen Jahren quasi quer eingestiegen in die Verwaltung. Ich bin von meiner Ausbildung her Technik- und Umweltsoziologin. Und insofern war es für uns eigentlich, also wir haben sofort die gleiche Sprache, glaube ich, miteinander gesprochen und das war auch vom Tempo her oder all diese Dinge, da hatten wir überhaupt gar keine Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Das hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Ich glaube, wenn ich eine Herausforderung nennen müsste, die es damals gab und die es jetzt auch immer gibt, ist die, dass wir tatsächlich permanent beschäftigt sind damit, dieses Tool zu bewerben. Also wir merken einfach, dass es natürlich auch viel Zeit und Energie kostet, dieses Angebot immer in den Köpfen der Menschen wach zu halten. Und wir sehen auch, wir können die Abrufezahlen von dem Tool auch uns angucken. Und wir sehen dann natürlich immer, wenn wir so eine kleine Werbemaßnahme gemacht haben, ein Artikel in unserem Wochenblatt, was 17.000 Haushalte jede Woche bekommen. Wenn wir dort einen Artikel lancieren oder eben auch auf Social Media ein kleines Video machen zu den Gebäudesteckbriefen, danach schnellen die Abrufzahlen wieder in die Höhe, flachen dann aber auch wieder ab. Aber trotzdem, wir sind extrem zufrieden. Wir können sehen, dass mehr als 3.500 Simulationen mit diesen Gebäudesteckbriefen schon durchgeführt wurden. Knapp 11% aller Wohngebäude in Schorndorf wurden dort schon mal gesucht und eben auch entsprechend mit Simulationen hinterlegt. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz tolle Hausnummer. Wenn man überlegt, dass es dieses Tool bei uns in der Stadt auch erst seit einem Jahr gibt, dann sind 11% aller Wohngebäudeabrufe wirklich gut.
Ist ja sogar doppelt so viel wie 5%.
Ja, wenn dann jetzt eben auch noch die Maßnahme, die konkreter hinterherkommt.
Genau. Wie sieht's denn genau da aus? Gibt's da erste Erfahrungen? Also, dass ihr mitbekommen habt, wahrscheinlich nicht aufs Haus genau, oder dass er vielleicht auch vom Hören sagen, irgendwie das jetzt, oh, und das hat mich jetzt überzeugt und jetzt habe ich das dann auch angestoßen. Habt ihr sowas mitbekommen als Reaktion, dass es da konkrete Sanierungsprojekte jetzt auch schon gibt?
Mit dem Gebäudesteckbrief allgemein haben wir jetzt solche Reaktionen nicht mitbekommen. Im Zusammenhang mit den Energieberatern haben wir eben diese Rückmeldungen bekommen. Die Menschen kommen besser informiert jetzt in die Beratung und haben sich vorher schon die Gebäudesteckbriefe angeguckt. Aber auch da haben wir leider nicht evaluiert, ob jetzt diese Beratung dann tatsächlich nachher zu einer Umsetzung gekommen ist. Aber was wir auch sehen ist, wir haben ein kleines Förderprogramm bei uns in der Stadt. Mit diesem Förderprogramm belohnen wir Klimaschutzaktivitäten der Privathaushalte. Und da ist Sanieren auch mit drin. Dieses Förderprogramm wurde neu aufgesetzt, letztes Jahr auch. Und da haben wir schon gemerkt, also eben, wenn die Menschen dann tatsächlich was umgesetzt haben, erst dann dürfen sie Förderung bei uns beantragen. Und wir haben letztes Jahr alleine 330 Förderanfragen bekommen, also die wir auch dann entsprechend genehmigt haben. Und dieses Jahr alleine schon wieder 47. Und da sind solche Maßnahmen drin, wie zum Beispiel die Dämmung, Fenstertausch, Heizungstausch, Speicher. All diese Sachen, die man ja auch über den Gebäudesteckbrief entsprechend abrufen kann. Und ich glaube so, auch wenn wir es jetzt nicht eins zu eins abrufen, aber ich glaube schon, dass alles ineinander greift und man eben auch anhand dieser hohen Anzahl von Förderanträgen für die Klimaschutzaktivitäten am eigenen Haus sehen kann, dass da irgendwo Bewegung drin ist. Zusammenspiel. Mhm. Dass die Menschen auch wirklich was machen und was umsetzen.
Matthias, über das Portal können auch Sammelausschreibungen zum Beispiel für Photovoltaikanlagen gestartet werden. Erzähl mal darüber was. Was genau bedeutet das? Ist das so, ne, 10 Leute kaufen was und dann wird es billiger? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das Prinzip spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und genau, also wir können es im Bereich Sanierung eben nur indirekt nachvollziehen, was es für einen Effekt hatte. Jetzt im Bereich PV können wir das sehr gut nachvollziehen. Auch da haben wir eben, ich weiß noch, als wir vor knapp über einem Jahr zusammengesessen sind, haben wir gesagt, wir wollen natürlich über die Steckbriefe informieren und aktivieren, aber wie können wir auch die Umsetzung tatsächlich begleiten und dann auch effizienter gestalten? Und da kam uns eben die Idee, dass wir sogenannte Bündelungsaktionen machen. Im ersten Schritt jetzt für PV, weil da ist es am einfachsten umzusetzen, wo sich eben Bürger melden können, die Interesse haben, sich eine PV-Anlage aufs Dach zu machen. Und die Idee war eben, dass man diese Interessenten sammelt und dann Richtpreisausschreibungen macht. Das heißt, es werden Handwerker angeschrieben, die kriegen eine gewisse Anzahl und geben dann Rückmeldung, okay, was kostet jetzt das eine PV-Modul, was kostet denn der Speicher, wenn eben diese Mengenrabatte mit berücksichtigt sind. Und ja, als wir gestartet sind, haben wir gesagt, okay, wir bieten das mal mit an und wenn mehr als 10 Haushalte zusammenkommen, dann setzen wir das auch um und machen diese Richtpreisausschreibung. Tatsächlich waren es dann nach einer Woche schon über 10 und am Ende waren es 55 Haushalte. Und genau, das war eine ganz, ganz tolle Geschichte, über die wir auch dann gemeinsam mit der Stadt auch super berichten konnten, wo dann die Leute auch gemerkt haben, und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist was Wichtiges, was die Kommune leisten kann. Ich bin mit meiner Herausforderung hier jetzt nicht mehr alleine, sondern wir können uns da als Gemeinschaft zusammentun und gemeinschaftlich Vorteile erzielen. Und meine Kommune unterstützt mich sogar noch dabei. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Change so im Mindset, was das ganze Thema angeht, weil sich halt dieses alleingelassen fühlen schon sehr stark durchsetzt und sich auch in den Interviews, die wir geführt haben, gezeigt hat. Ja. Genau, was kam raus? Im Endeffekt haben wir eben Angebote eingeholt. Wir konnten da schon sehen, dass da ja gewisse Qualitäts- und auch Preisschwankungen drin sind. Wir haben das Ganze dann aufbereitet und ausgewertet und der Eigentümergemeinschaft in dem Fall dann zur Verfügung gestellt und die konnten eben ihre Favoriten auswählen. Ziel war eigentlich, dass man dann einen Handwerks- oder einen Solaranbieter findet, das Ganze umsetzt. Es war dann aber so, dass die eine Hälfte gerne jemanden haben wollte aus dem Ort und die andere Hälfte gesagt hat, naja, ich möchte den mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und so wurden dann in dem Fall zwei Anbieter beauftragt. Der eine kommt aus Stuttgart und der andere, glaube ich, aus dem direkten Umland von Schorndorf. Und ja, jetzt ein Jahr später sind von den 55 Interessenten sind jetzt 40 Anlagen verbaut und der Solarausbau ist genau massiv vorangeschritten und das ist eigentlich eine tolle Geschichte.
Was für ein Preisvorteil kann da generiert werden, im Gegensatz, wenn man das jetzt allein macht?
Genau, also
wenn man jetzt bei Enpal anruft oder wie die anderen alle heißen,
ja. Genau. Also wir sind da noch im Auswerten, aber es sind so um die 15%, die man da einsparen kann. Und was aber auch eben wichtig ist, dass auch die Qualität sichergestellt wird. Genau. Und
was war jetzt die Rolle der Stadt bei dieser Bündelungsaktion? Also außer, dass es dann halt über das Portal auch angeboten wird. Gab es da nochmal extra Aktionen?
Ja.
Wir haben noch eine Informationsveranstaltung gemacht, also Öffentlichkeitsveranstaltung im Rathaus, wo wir die Bürgerinnen und Bürger eingeladen haben, sie dann darüber informiert haben, dass wenn sie Interesse haben an einer PV-Anlage auf ihrem Dach, dass sie sich hier gerne mit anschließen können, ihr Interesse bekunden können. Und unsere Rolle war tatsächlich in erster Linie, diese Aktion zu bewerben. Und was wir auch gemacht haben, ist natürlich, aber das machen wir eigentlich ständig, das war jetzt nichts Spezifisches hier, wir sind quasi immer diejenigen, die vor Ort sind, für Rückfragen. Und das, glaube ich, ist schon was bei den Bürgerinnen und Bürgern auch mittlerweile ankommt. Wir hatten tatsächlich viele Anrufe oder Bürgerinnen und Bürger, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ich konnte jetzt zur Infoveranstaltung nicht kommen, jetzt erklären Sie doch nochmal. Oder wenn ich mein Interesse bekunde, wie verbindlich ist das dann? Wann kann ich mit der PV-Anlage rechnen? Also diese Dinge, dass man einfach auch als Bürger weiß, ich kann zu meiner Verwaltung vor Ort hingehen, ich bekomme die Antwort direkt für mein spezifisches Anliegen. Ich glaube, das hat auch nochmal viel erleichtert und auch zu diesem wirklich sehr, sehr großen Erfolg geführt. Also es ist ja auch tatsächlich sensationell. Wir haben hier, glaube ich, noch nie innerhalb so kurzer Zeit 40 Dächer mit PV belegen können. Das liegt natürlich daran, dass es so einfach auch für die Menschen war. Ich bekunde mein Interesse und dann eben die Marktsondierung und dergleichen ging ja dann über 5%. Und die Menschen können sich erstmal zurücklehnen und warten, bis sie das entsprechende Angebot bekommen. Und das ist, glaube ich, schon ein volles Angebot.
Genau. Und wie aufwendig ist das? Also jetzt ganz viele Städte und Gemeinden sagen, Fachkräftemangel. Natürlich merke ich das bei mir auch. Und ich sage es jetzt mal überspitzt, das muss man sich auch leisten können, dass dann auf einmal mehr Bürger anrufen. Wie sieht das aus?
Ja, also das ist natürlich so ein grundsätzliches Problem. Wir hatten hier in Schorndorf auch bis 2021 eben keine Schwachstelle und auch entsprechend kein Personal, was sich um diese klimarelevanten Themen gekümmert hat. Und jetzt bin ich in der glücklichen Situation, dass wir diese Schwachstelle haben. Ich habe einen Klimaschutzmanager, einen Klimaanpassungsmanager und eben mich selber auch. Und das sind jetzt schon mal drei Personen, die sich rund um diese klimaspezifischen Fragen kümmern. Und natürlich ist das etwas Besonderes, das ist mir auch bewusst, hat nicht jede Kommune. Aber wir sind natürlich auch zum Beispiel beim Klimaanpassungsmanagement, da schauen wir, dass wir eine Förderung abgegriffen haben vom Bund, also diese Stelle ist gefördert. Wir gucken da entsprechend natürlich auch danach, wie wir mit den Finanzen umgehen können. Aber wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt, nur so geht es, wenn man kein Personal abstellt für diese wichtigen Themen, dann kann man die Bürger eigentlich nicht erreichen und auch nicht mitnehmen. Also das war daher für uns von Anfang an ein Anliegen, für die Bürger immer da zu sein. Das können wir, glaube ich, gut bewerkstelligen.
Matthias, jetzt habe ich Diana ja schon zweimal drauf angesprochen, Kunde Nummer eins und besondere Erfahrungen. Was waren denn jetzt rückblickend auf das Jahr Zusammenarbeit oder über ein Jahr lang für dich das Überraschendste, was du erlebt hast, wo du vorher gar nicht mit gerechnet hast in der Zusammenarbeit mit einer Kommune?
Ja, ich muss sagen, ne, also gerade in der Startup-Welt, uns haben, als wir am Anfang noch auf der Suche waren, was ist jetzt das richtige Geschäftsmodell und an welchen Kunden wollen wir uns vor allem richten, haben ganz viele gesagt, Leute, das mit Kommunen, lass das sein. Das ist nur langsam, bürokratisch und du hast riesen, wieder ein Begriff aus der Startup-Welt, Sales Cycles, also vom Erstgespräch bis zum Abschluss dauert es ewig und du bist halt von ganz vielen Faktoren abhängig, wie zum Beispiel, wie viel Geld ist im Haushalt etc. Und auf der anderen Seite haben wir aber gesagt, nee, uns geht es aber vor allem auch darum, irgendwie mit den Bürgern gemeinsam wie sowas zu erzeugen wie einen Bewegungscharakter. Und da ist die Kommune eigentlich super gut geeignet, um eben diese Masse an Bürgern auch zu erreichen. Und wir hatten dann, wie gesagt, viele Gespräche mit Kommunen, vor allem mit Klimaschutzmanagern. Und da haben wir eben auch ein Bild vorgefunden, das Diana eben schon angedeutet hat, was sie persönlich jetzt betrifft. Aber was ich auch in anderen Städten sehe, dass gerade in diesen Abteilungen eigentlich Menschen sitzen, die sehr intrinsisch motiviert sind und die extrem Bock haben, was auf die Beine zu stellen und in die Umsetzung zu kommen. Und teilweise Jetzt Schorndorf hat 3 Leute, aber oftmals sind auch die Klimaschutzmanager wirklich Einzelkämpfer in den Kommunen, wo sehr viel über den Zaun geschmissen wird, weil Klimaschutz ist ein Querschnittsthema. Ja, da können aus allen Abteilungen Themen rüberkommen. Und da dann zu sehen, ach guck mal, jetzt kommen von extern welche, die mich quasi unterstützen, wie so externe zusätzliche Klimaschutzmanager, dass wir auch hier was umgesetzt kriegen und dass wir auch von Erfahrungen, also wir haben natürlich in Schorndorf viele Erfahrungen gemacht, die konnten wir jetzt in anderen Kommunen auch wieder anwenden und weitergeben. Und da sehe ich sehr schnell, dass was vorangeht und dass wirklich was passiert. Und da spüre ich eine extreme Dankbarkeit. Und mir, muss ich sagen, persönlich macht es total Spaß, mit Kommunen zusammenzuarbeiten und dann auch, sage ich mal, mit den Klimaschutzmanagern gemeinsam im Boot zu überlegen, ja, wie kriegen wir jetzt auch intern die Kommune überzeugt, dass das hier gemeinsam eine gute Idee ist und dass das gut investiertes Geld ist. Und ja, da haben wir bisher große Freude dran, haben jetzt, wie gesagt, auch verschiedene andere Kommunen als Partner gewonnen. Und so sehen wir das halt auch, also als eine Partnerschaft.
Mhm. Und das ist gut. Und ne, die anderen Kommunen sind, ich habe mal geguckt, zumindest was eure Referenzliste betrifft, ist alles, sage ich jetzt mal, sehr stark Baden-Württemberg-lastig, sage ich jetzt mal. Diana, was ist denn dein Tipp für andere Kommunen, die sich jetzt vielleicht den Podcast gehört haben und sowas auch überlegen, könnte ich ja auch machen. Was müssen die für Voraussetzungen mitbringen?
Ich glaube, als Voraussetzung braucht man eigentlich nur Offenheit und um es mit den Worten, wie Matthias gerade schon gesagt hat, nochmal zu sagen, Bock auf das Thema. Also man muss dieses Thema wirklich angehen und man muss es permanent bespielen. Das ist das, was ich vorhin meinte mit Bewerben immer wieder, das Tool, die Gebäudesteckbriefe bei der Bürgerschaft in Erinnerung bringen, bewerben. Und man muss für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein, weil die Bürger sind natürlich in erster Linie erstmal überfordert und hilflos und wissen nicht so recht, was habt ihr da jetzt wieder für uns? Soll ich mir das jetzt wirklich angucken? Welchen Mehrwert habe ich denn? Das muss man erklären. Und diese Zeit dafür, die braucht man, ist aber meiner Meinung nach extrem gut investierte Zeit. Und wir merken tatsächlich auch, dass viele Kommunen sich bei uns melden und sagen, hey, ihr habt doch hier diese Gebäudesteckbriefe, erzählt mal, wie sind eure Erfahrungen? Kann man diesen Typen von 5% hier trauen? Dann wollen wir das wirklich weitermachen mit denen. Und das sind sehr, sehr schöne Gespräche und auch Kontakte quasi zwischen Kommunen, die sich sonst gar nicht ergeben hätten. Und auch das finde ich toll, dass man da jetzt auf einmal so eine Möglichkeit hat, sich zu vernetzen. Und ja, ich glaube, andere Kommunen brauchen in erster Linie eben diese Offenheit. Selbstverständlich, das ist ja auch klar, es kostet Geld, jede Dienstleistung kostet Geld. Aber wie gesagt, ich glaube, dieses Geld ist sehr, sehr gut investiert. Ich hatte vorhin diese 2500 Simulationen und Aufrufe der Steckbriefe genannt. Wir machen hier so viel Öffentlichkeitsarbeit, aber mit keinem anderen Format erreichen wir so viele Menschen wie mit diesem Tool. Und alleine das ist schon für mich eine riesige Erfolgsgeschichte.
Gibt es für dich irgendwie so eine Größenordnung, wo man sagt, das muss man schon mitbringen. Ist das auch was für kleine Kommunen, ganz konkret gefragt? Kann das jetzt auch eine 2500-Einwohner-Kommune machen? Oder sagst du, da müsste die Verwaltung, glaube ich, noch ein bisschen angepasst werden, weil da wird es dann schwierig. Da gibt es dann halt in der Regel keinen Klimaschutzmanager, sondern das ist dann halt der auch, keine Ahnung, das Forstamt mit betreut, sage ich jetzt mal. Oder
ja, also der sollte dann zumindest ein paar Prozent von seiner Stelle wirklich auch dafür dann zur Verfügung haben.
Ja, aber dafür ist man in kleinen Erfahrung, Kommunen natürlich näher an den Leuten dran. Da ist vielleicht das Werben ein bisschen einfacher.
Ja, und tatsächlich ist meine Erfahrung auch eher die, dass wirklich immer die Klimaschutzmanager bei uns angerufen haben. Also das waren dann schon immer so Kommunen, die dann eben schon so eine entsprechende Person hatten.
Ja,
müsste man ausprobieren. Also es ist ja wirklich nicht so, dass wir jetzt hier irgendwas programmieren oder am Tool rummachen müssten oder so. Es ist einfach eher dieses Zeigen als Verwaltung, wir sind für euch Bürger da. Wenn ihr Fragen habt, kommt zu uns. Und eben dieses Bewerben, das ist die eigentliche Aufgabe. Und ich denke, das kriegt man gut hin.
Matthias, wie sind da eure Erfahrungen? Ihr habt jetzt wahrscheinlich auch ja schon ein paar Kommunen, vielleicht dann auch welche, die nicht so groß sind wie Schorndorf. Gibt es da auch kleinere Kommunen oder Kommunen ohne Klimaschutzmanager, mit denen ihr da zusammenarbeitet?
Ja, die gibt es. Zum Beispiel die Kommune Spreitbach. Mit dem Johannes Schur sind wir da im Gespräch, der, glaube ich, auch Mitglied des Netzwerks ist und Bürgermeister der Gemeinde ist. Das hat Vorteile, weil man natürlich einfach dann sehr, sehr, sehr kurze Wege hat zum Bürgermeister zum Beispiel. Und auch da konnten wir bei Ihnen eigentlich sehr schnell die Leute erreichen und für die Steckbriefe begeistern. Aber ja, was wir schon feststellen, weil unser Tool eben sehr hochgradig automatisiert ist, dass sich kleinere Kommunen mit dem Preismodell, was wir gerade haben, für uns eigentlich kaum rechnen. Wir machen das natürlich gerne, weil wir einfach grundsätzlich auch was voranbringen wollen, aber wir müssen gucken, dass wir da einen guten Mix haben. Und wir haben jetzt intern auch nochmal geschaut, was sind eigentlich die Kommunen, die für uns die geeignete Größe und Struktur haben. Und das ist tatsächlich, liegt das so im Rahmen von Schorndorf, also sag ich mal ab 30.000 bis 100.000. Wir merken auch, es melden sich auch Großstädte bei uns, wo es aber teilweise dann auch nochmal wieder anders kompliziert ist, im Sinne von, dass man besondere Bedarfe auch hat, was für uns wieder Entwicklungsaufwand bedeutet und so, wo wir dann auch nicht so schnell sein können. Deswegen ist die andere Range eigentlich eher so der Sweet Spot für uns. Heißt aber nicht, dass sich auch kleinere Kommunen melden können. Wir haben da auch Beispiele, wo sich zum Beispiel kleinere Kommunen in einem Umkreis dann zusammengeschlossen haben.
Also die Sammelausschreibung auf der kommunalen Ebene sozusagen.
Genau. Und richtig, ist in dem Fall dann auch eine Bündelung von Kommunen. Und dann kann man sich eben auch diese Kosten, diese Setup-Gebühren zu Beginn zum Beispiel teilen. Da gibt es ganz charmante Lösungen. Von daher, genau, wir sind da immer interessiert, auch Lösungsansätze dann zu finden und aufzuzeigen.
Sehr schön. Diana, wenn du einen Punkt aus dem Projekt als den entscheidenden Durchbruch, den Erfolg sozusagen bezeichnen müsstest, was wäre das für dich?
Ja, also tatsächlich, was ich vorhin auch genannt hatte, diese hohen Abrufzahlen, dass wir so viele Menschen in der Stadt mit einem einzigen Tool erreichen. Das hat mich tatsächlich überrascht und da freue ich mich extrem drüber.
Sehr schön. Und Matthias, für dich noch eine Abschlussfrage.
Ja,
auch mit Blick auf die Uhr. Was sind denn deine Wünsche, wie es weitergeht? Was sind deine Prognosen? Wie sieht das aus? Also jetzt nicht nur für 5%, sondern überhaupt für die Idee, wie nah kommen wir an die 5% ran, perspektivisch? Auch durch Unterstützung von euch.
Ja, genau. Also nochmal auf die vorherige Frage, was war entscheidend in dem Projekt? Ich glaube, starten, einfach mal loslegen, ist das Wichtigste, egal was man macht. Und dann sehen wir eigentlich auch, je nachdem, was die Kommunen für Voraussetzungen haben, dass wir da flexibel genug sind, auch darauf zu reagieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Ich glaube, das haben wir mit Schorndorf auch immer sehr gut hingekriegt. Und ja, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann ist das eigentlich dieses Gemeinsam, steht da schon sehr im Fokus. Also wie kriegen wir es hin, gemeinsam an einem Strang zu ziehen? Da wollen wir eine wichtige Rolle spielen, indem wir eben auf dieser Plattform eigentlich alle, die es braucht, um schnell und effizient Gebäude zu sanieren, zusammenbringen und auch ein Gefühl von Aufbruch innerhalb der Kommunen erzeugen und dann eben auch das, was Diana gesagt hat, Geschichten erzeugen, die zeigen, dass es funktioniert und dass es läuft. Und dafür brauchen wir ja vor allem auch klare Signale und Verbindlichkeiten jetzt von Seiten der Politik, weil da hören wir auch schon wieder, dass Gesetze zurückgenommen werden sollen etc. Ich finde, das trägt alles nicht dazu bei, dass das Vertrauen auf Bürgerseite steigt, sondern es führt eher dazu, dass die Verunsicherung noch weiter zunimmt, weil man einfach nicht weiß, was kommt auf mich zu, soll ich dann jetzt investieren oder doch lieber später. Auch die Handwerksbetriebe haben sich jetzt darauf eingestellt, haben entsprechend die Leute geschult und sind jetzt wieder am Zweifeln. Da würde ich mir wünschen, dass wir da klare Signale und Verbindlichkeit erzeugen. Und ansonsten, genau, von kommunaler Seite einfach eine grundsätzliche Offenheit für digitale Lösungen, aber auch für die Zusammenarbeit mit Startups für uns, die jetzt vielleicht noch nicht 10 Jahre am Markt sind, aber durchaus viel Elan mitbringen und ja, so flexibel sind, sich eben auch an individuelle Herausforderungen dann ranzumachen.
Diana, vielleicht als Abschlussfrage für dich, was würdest du dir jetzt von Land und Bund wünschen, um so ein Projekt wie euers sozusagen zu verstetigen? Gibt es noch Punkte, die unterstützt werden sollen? Was wären auch, gerade wenn es jetzt das, was Matthias gerade angesprochen hat, die Frage, was wären denn deine Wünsche an eine neue Bundesregierung, was sie da in Rahmenbedingungen schafft, damit das für euch in Schorndorf einfacher wird?
Also Schorndorf kämpft ja wie ganz, ganz viele Kommunen tatsächlich mit dem Haushalt und der finanziellen Situation. Und Klimaschutz ist eben auch, wenn man das kommunale Recht ansieht, dann ist es keine Pflichtaufgabe. Und natürlich würde es uns für unsere Belange sehr helfen, wenn wir Klimaschutz auch wirklich verpflichtend in der Kommune hätten, aber dann bräuchten wir auch die entsprechende finanzielle Unterstützung durch Bund und Land. Und ähnlich wie es Matthias gerade auch gesagt hat, uns hilft es gar nicht, wenn ständig irgendwelche Strategien, Richtlinien, Gesetze über den Haufen geschmissen werden. Also wir brauchen einfach Verbindlichkeiten. Es ist ja auch im Klimaschutzbereich so, dass wir ja manche Dinge aufsetzen, manche Maßnahmen aufsetzen, wie zum Beispiel auch in der Energieerzeugung, in der Energienutzung, die haben ganz lange Zeiträume. Also da sind ja Planungsprozesse vorne dran und dann kommt erst die Umsetzung. Wenn man da alle 2, 3 Jahre rangeht oder nach 4 Jahren und sagt, nee, jetzt machen wir doch wieder alles anders, dann verunsichert das unnötig und es stoppt auch ganz viele Prozesse, die schon am Laufen sind. Also ich würde mir wünschen, wirklich mehr Verbindlichkeit, mehr Strukturen, die dahingehend weisen, dass man den Klimaschutz auch wirklich als verpflichtende Maßnahme ansieht und eben auch mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung die Kommunen dann auch ausstattet. Ja.
Ja, dann erstmal, Diana, Matthias, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Ich glaube, es zeigt sich, ne, Klimaschutz beginnt in den Kommunen, beginnt vor der eigenen Haustür und mit den richtigen Tools kann man da auch einiges erreichen. Und vielleicht an die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht ist das Modell aus Schorndorf ja auch was, was für eure Kommune interessant sein könnte. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern und empfehlt unseren Podcast auch gerne weiter. Und um keine zukünftige Folge zu verpassen, abonniert Wir Kommunalen nachgefragt ganz einfach über das Podcast-Portal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin nochmal herzlichen Dank, Diana und Matthias, und bleibt neugierig. Tschüss.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss und herzlichen Dank.